Die Offenbarung von Johannes ist das letzte Buch der Bibel. Gott ermutigt uns damit und schenkt uns einen Blick in die Zukunft. Heute betrachten wir zusammen das 7. Sendschreiben. Es ist ein Liebesbrief von Jesus an die christliche Gemeinde in Laodicea und gilt auch für uns heute. Am Anfang von dem Brief wird Jesus sich selber vorstellen und er beschreibt sich selber mit dem Ehrennamen Amen. Wir kennen ja das Wort Amen als Schluss von einem Gebet. Aber Jesus tut sich hier vorstellen, als dies sagt, der Amen heisst. Amen ist schon hebräisch und bedeutet wahrlich, fest, gewiss, zuverlässig, treu. In den Evangelien leitet Jesus oft seine Rede mit dieser Formulierung ein. Amen, ich sage euch. Das heisst, wahrlich, ich sage euch. Dies sagt, der Amen heisst, der treue und wahrhaftige Zeuge. Im griechischen Original steht hier der Begriff Märtyrer für Zeuge. Das heisst, Jesus hat uns die Liebe von Gott gebraucht und ist für uns gestorben, um unsere Schuld zu tragen. Es hat ihn also alles gekostet, um die Liebe von Gott uns zu bezeugen. Da heisst es auch, Jesus ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Das heisst, dass Gott durch Jesus, durch sein Wort, hat er das ganze Universum erschaffen. Dass Jesus also beteiligt war bei der Schöpfung. Der Liebesbrief von Jesus an uns fängt also an mit seiner Liebe und Treue zu uns. Das ist die Grundlage, das ist am wichtigsten. Weil nachher wird er auch berechtigte Tadel und Kritik anbringen. Jesus beschreibt die Probleme der Gemeinde Laodicea, die oft auch Probleme bei uns heute sind. Und das erste Problem ist ein lauwarmer Glaube an Jesus. Er hat die Gemeinde in Laodicea tadelt mit dem Wort: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist, also lauwarm bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Jesus macht nur eine Anspielung an die Stadt Laodicea, wo es eben in der Region heisse Quellen gehabt. Und die andere Stadt hat Hierapolis geheissen. Dort hat es heisse Quellen gehabt, wo man hätte können kuren und wellnessen, wenn ich auch sagen. Und dann nebenan hat es eine andere Stadt gehabt, die hat Kolosse geheissen. Und dort hat es kalte, erfrischende Wildwasserbäche gehabt, wo man das Wasser können trinken. Aber Laodicea hat nur ein dreckiges, lauwarmes Wasser gehabt, wo Kilometer lang durch ein unterirdisches Aquädukt geflossen ist und wo man auch keine richtig brauchen in dieser Stadt. Man hätte weder können das Wasser trinken, noch man sich daran wärmen. Es war eigentlich zu nichts nützlich gewesen. Der Glaube von den Christen in Laodicea war nur lauwarm gewesen. Weder leidenschaftlich brünnend heisst der Jesus, noch ganz kalt und erstorben, sondern so mittel- und durchschnittlich. Jesus lässt uns ein, dass wir ihm ganz vertrauen und eine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit ihm führen. Mir hilft es, eine intensive Beziehung mit Jesus zu führen, indem ich täglich durch ein Kapitel in der Bibel lese und dann auch mit Jesus im Gebet darüber rede und mich in der Familie engagiere. Jesus beschreibt dann noch ein zweites Problem und sagt, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Die Laodicea war eine reiche Handelsstadt. Sie haben auch farbige Tücher gefärbt und sind durch das sehr reich geworden. Und sie haben auch Augensalbe hergestellt, also Medizin, sind durch das auch reich geworden. Und das Laodicea, die Stadt, ist schon zerstört worden im Jahr 61 nach Christus. Und normalerweise, wenn eine Stadt zerstört war, haben sie einen Antrag stellen an den römischen Kaiser bzw. an den Senat und sagen, können wir bitte von euch Geld bekommen, es ist alles zerstört, helft uns bitte im Aufbauen. Aber die Laodicea, die Stadt, war so reich, die hat das nicht einmal gemacht. Die haben die Stadt alleine wieder aufbauen, so reich sind sie. Jesus redet aber hier in einem doppelten Sinn von Reichtum, weil die Laodicea sind zwar materiell reich gewesen, aber geistlich arm. Arm an Glauben an ihn. Und wegen dem rotet er ihnen, rate ich dir von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Gold ist damals und ist auch heute das wertvollste Edelmetall und Gold steht in der Bibel für Gott. Und es ist nicht normales Gold, das wir sollen von Jesus kaufen, sondern von mir im Feuer geläutertes Gold. Und dort drin sehe ich einen feinen biblischen Galgenhumor, habe ich entdeckt. Ich habe hier eine römische Goldmünze mitgenommen von einem Museum. Vielleicht sind auch schon mal im Museum in der Ferien und ich sehe auch Goldschätze oder so. Und früher war es so, es hatte kein Papiergeld, also nicht Noten, sondern vor 2000 Jahren. Und auch früher, Geld hat immer bedeutet Edelmetallmünze. Also entweder Bronze, Messing, Kupfer, Silber oder Gold. Und das Interessante ist, es ist mir erst gerade am 9. aufgefallen, ich habe fast vollkommen in Gottesdienst. Es ist lustig, es ist ganz feiner Humor, wenn Jesus, auch egal Humor, wenn Jesus hier sagt, dient mit eurem Silber oder Goldgeld von mir in Feuer geläutertes Gold kaufen. Also es ist ganz viel Humor, dass Jesus sagt, dient mit Gold kaufen, oder? Also es ist auch das Interessante, dass eigentlich das im Feuer geläutertes Gold, das bedeutet unser Glauben an Gott, der auch durch Schwierigkeiten und Nöte durchgeht. Und dass Jesus uns da verleiht. Also ein Glaube, der nicht einfach ein Kinderglaube ist, weil wir halt in der westlichen Welt aufgewachsen sind und sozusagen Namenschristen sind, wie unser Pastor, ich bin katholisch oder reformiert oder orthodox oder freikirchlich, sondern dass wir sagen, wir haben einen Glauben, der auch verhebt. Ein Glaube, der in allen Höchsten und Tiefsten von unserem Leben uns trägt und sogar andere auch gut tragen. Und dass Jesus in uns eben eine tiefe Gottesfurcht tut erwecken. Ich möchte das noch viel mehr erleben, dass die Liebe von Jesus Grundlage ist von meinem eigenen Leben. Weil ich merke auch, dass ich mich oft auch auf das verlor, was ich erreicht habe in meinem Leben. Von unserem Mann ist es wichtig, so Titel oder so. Am liebsten würde ich mich, wenn ich etwas Neues kennenlerne, immer vorstellen, ja, ich will Pfarrer Michael und so. Und ich möchte wie auch in Verbettungen in Deutschland, was ich mache, mal das alles mal auf die Seite lassen und sagen, nein, ich bin nur mit Michael. Und die Liebe von Jesus, die lenkt. Ich muss mich nicht definieren über meinen Beruf, auch nicht über unsere wunderbare Kirchengemeinde, über unsere Kirchenfamilie. Sondern ich will einfach sagen, ich will, dass die Liebe von Jesus die Grundlage wird von dem. Und durch das wird ich dann auch viel freier. Ich muss mir immer Menschen gefallen. Also natürlich, aus meiner Sicht würde ich nie Menschen gefallen, aber trotzdem ist es eine Gefahr. Es ist eine Gefahr für alle von uns. Und das wünsche ich auch uns allen, dass wir können sagen, die Liebe von Jesus ist genug. Und ja, Jesus redet hier von Gold. Und es ist ja so interessant, dass eigentlich viele von uns arbeiten oder pensioniert sind. Aber in dem Sinne, wir brauchen ja Geld zum Leben. Aber wir können nicht einmal einen Rappen mitnehmen in den Himmel. Und das finde ich auch so interessant. Oder klar, wir müssen ja arbeiten, um Geld zu verdienen, um können schlafen also, und Essen kaufen und so. Aber ich finde es einfach so interessant. Ich meine, im Himmel, wir können nicht einen Rappen mitnehmen. Von dem, was wir hier auf der Erde haben. Aber wir können Menschen mitnehmen. Im Himmel. Wir können Menschen von Jesus erzählen, wir können für sie beten und wir können sie mitnehmen, so in den Himmel. Wahre Reichtum. Weiter tut Jesus den Laodizeer anroten. Auf der nächsten Folie sehen wir. Also er rotet ihnen an und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Also das ist auch wieder ein bisschen humorvoll, wie Laodicea ist bekannt gewesen für die purpuren Kleider. Also purpur ist so ein Violettrot, das ist auch die wertvollste Farbe. Purpur wird ja aus den Purpurschnecken gewonnen und so weiter. Das war damals schon sehr aufwendig und sehr teuer gewesen. Und sie waren ja reich gewesen, die Laodicea, durch die teuren Kleider, die sie verkauft haben. Oder? Und Jesus macht jetzt hier auch eine Anspielung und sagt, ich brauche keine purpuren Kleider, sondern ich brauche von mir weisse Kleider. Und weisse Kleider sind in der Offenbarung, aber auch an anderen Orten der Bibel, in Jesaja, stehen als Bild, als Symbol für die Sündenvergebung. Also, dass Jesus uns alle unsere Schuld vergibt und dass wir durch das mit weisser Weste können vor Gott treten. Danke, Jesus. Und Jesus sagt denen Laodicea, also ohne Bildausdruck, nehmt von mir die Vergebung von euren Sünden an, dass ich euch reinwaschen kann. Nicht festhalten an eurer Vergangenheit, an euren sündigen Gewohnheiten, sondern nehmt das neue Leben an, das ich euch ermögliche. Ich habe das einmal ein bisschen nachgeschaut. Was heisst das? Die Schande deiner Blöße. Das habe ich recherchiert und da habe ich gefunden, im Alten Testament gibt es drei ähnliche Stellen, wo das so vorkommt, die Schande deiner Blöße. Und das ist eben ein dichterisch-poetischer Ausdruck für Schuld, wo Menschen auf sich laden. Also die Gemeinde Laodicea hat die Schuld auf sich geladen und bietet, und Jesus bietet ihr jetzt an, die Schuld zu vergeben. Auch wenn wir Schuld auf uns geladen haben, dann schenkt Jesus uns, oder er bietet uns an, dass wir den Mantel von der Gerechtigkeit anlegen und überkommen. Also er wird unsere Blöße, unsere Nacktheit, unsere Schuld, wird er bedecken. Mit seiner Liebe, mit seiner Annahme. Wenn wir die Vergebung, die Jesus uns anbietet, im Glauben ergreifen. Jesus erwähnt uns noch das vierte und letzte Problem, wenn er sagt, ihr sollt von mir Augensalbe kaufen, deine Augen zu salben, damit du siehst. Und auch das ist ein Anspiel, weil sie ja die Medizin selber hergestellt haben. Man hat das gemacht aus dem Thermalwasser von Pamukkale. Hat man die Augensalbe hergestellt. Die Gemeinde Laodicea war bekannt für ihre Augenheilkunde, aber sie war geistlich blind. Sie konnte nicht erkennen, dass Jesus am wichtigsten ist. Es geht um ein geistliches Sehen. Eine Erleuchtung beim Heiligen Geist. Ich habe das auch schon erlebt, als ich mal in einem Team war und an der Evangelisation vorbereitet haben zusammen, dass ich dann am Morgen gebetet habe, dass Jesus tut, uns führen und leiten. Und dann haben wir das eigentlich alle erlebt. Also wir haben auch Seelsorge angeboten. Und in der Bibel heisst es, es gibt die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und ich rote eigentlich euch allen an, dass ihr im Gebet Gott bitten, dass ihr das überkommt. Also die Gabe, dass ihr eigentlich könnt unterscheiden, ist etwas von Gott oder ist etwas nicht von Gott? Ist etwas geistlich oder ist etwas einfach seelisch? Aber ich kann euch nicht zwingen, dass ihr die Gabe überkommt in dem Sinne. Das ist auch ein Geschenk. Aber ihr könnt Gott darum bitten. Und das heisst in der Bibel auch, Gott gibt uns gern, wenn wir etwas bitten, was in seinem Sinne ist. Was mir einfach hilft, die Gabe von der Unterscheidung von den Geistern zu fördern, ist, dass, ich sage immer, es ist natürlich ein Schock, aber ich erwähne das auch regelmässig, weil es ist auch ein bisschen für mich ein Schock, aber ich sage das einfach so, ich habe daheim keinen Fernseher und ich habe auch keinen Netflix und ich tue einfach an meine Bücher lesen, oder? Bücher, wo ich die Gabe von der Unterscheidung von den Geistern besser, noch differenzierter das Betrachten auch von der Theologie. Und es ist nicht so, ich bin auch ein grosser Filmfan. Und für viele ist das jetzt ein Widerspruch. Wieso kann ich Filmfan sein, wenn ich daheim noch einen Fernseher habe? Oder? Aber ich kann das nicht kanalisieren. Und das rufe ich euch eigentlich auch an. Das sind nicht einfach jeder, der mich Fernsehen schaut, sondern dass ihr kanalisiert, oder? Ich gehe zum Beispiel, wenn ich einen Film schaue, kann ich ganz gezielt ins Kino und schaue einfach den Film. Aber nicht jeden Abend, oder? Und das ist einfach so, wie ich persönlich herausgefunden habe für mich, wie ich kann die Gabe von einer Scheidung von den Geistern einfach fördern, wenn ich Jesus besser kennenlernen kann. Ich mache hier ein Zwischenfazit. Jesus hat ja 6 Gemeinden, hat er 7 Gemeinden hat er so wie einen Brief geschrieben. Und jetzt schauen wir zusammen das 7. und das 6. an. Und bei diesen 6 vorhergehenden Sendschreiben hat die Gemeinde immer gelobt in einem Punkt gesagt, das und das machen wir gut, das und das machen wir nicht so gut. Jetzt bei dieser Gemeinde Laodicea ist es ein bisschen schlimmer, es hat kein einziges Lob bekommen. Denn nur einen Tadel bekommen, vierfachen Tadel. Das Grundproblem liegt darin, dass sie nicht erkannt haben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er sogar der Schöpfer ist, der Schöpfung beteiligt war. Sie haben einfach so, irgendwie so ein bisschen haben sie Bezug gehabt zur Bibel und zu Jesus, aber nicht voll durchdrungen sind sie zu ihm und zu seiner Liebe. Jetzt ist es so, jetzt hat Jesus eine Flamme gemacht mit seiner Liebe. Am Anfang hat er gesagt, ich bin der treue und wahrhaftige Zeuge, also dass er uns liebt, dass er treu ist. Und jetzt in der Mitte, im Liebesbrief sagt er auch, dass er uns liebt. Und er hat in der Mitte gegen Tadel und Kritik angebracht. Und ich habe auch mal mit jemandem geredet, der Mitarbeitergespräche führt, der hat mir das auch gesagt. Man soll eigentlich auch Kritik, wenn wir jemanden kritisieren, auch Kritik einpacken und ernst gemeint Lob oder Anerkennung auch vorher und nachher sagen, damit jemand bei mir überhaupt Kritik annehmen kann. Viele, also, wenn ich jetzt über das predige, sind viele ein bisschen schockiert oder so, weil sie nicht mit dem gerechnet haben, ein paar am Sonntag irgendwie sollte ich predigen. Und ich sage nicht, dass jeder Punkt auf Lütwil und Dürrnest zutrifft, wegen dem nächsten Sendschreiben. Aber einfach, wenn ich sage, ich merke auch, wie es mir persönlich geht. Ich bin auch mega stolz auf die Kirchengemeinde, dass so viel läuft, so vieles Neues läuft, dass wir so viele Leute haben im Gottesdienst. Aber eigentlich geht es nicht um das. Es geht eigentlich um unser Herz. Es geht darum, lebt Jesus in unserem Leben und nimmt die Liebe von Jesus immer mehr Raum in unserem Leben. Es geht nicht um Äußerlichkeit, um Zahlen oder dass wir können sagen, es läuft noch einigermaßen gut bei uns. Und ich denke, auch wir, der viele von uns, stehen in Gefahr, dass wir auch das Äußerliche ein bisschen überbetonen. Jesus sagt, es geht um unser Herz. Wir sollen nicht auf uns selber vertrauen, sondern auf ihn. Wichtig ist, dass wir bei Jesus und bei der Bibel bleiben. Jesus sagt, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Das ist eben das zweite Mal, wo man seine Liebe erwähnt. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Das heisst, der Heilige Geist ist ja heilig. Und das bedeutet, der Heilige Geist kämpft gegen unsere Sünde. Und das bedeutet, wenn wir mit Jesus zusammen sind, dann merken wir auch, oh, ich habe Schuld auf mich geladen. Das war nicht gut. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ob wir nicht immer mit dem Heiligen Geist zusammen sein, obwohl uns bewusst wird, dass wir, ja, dass wir halt noch nicht vollkommen sind. Und dazu heisst es, Jesus tut uns erziehen. Er tut uns verwandeln, erneuern mit seiner Liebe. Damit nimmt er uns an die Hand, dass wir auch immer näher zu ihm kommen. Sei nun eifrig und tue Buße. Das heisst, wir sollen umkehren zu Gott. Und das heisst, tue Buße, das hat sowohl die Hans der Täufer als auch Jesus haben das ganz am Anfang gesagt, wo sie öffentlich auftreten sind, ist das ihre Hauptpredigt gewesen. Wir sollen zu Gott umkehren. Buße tun bedeutet umkehren, umdenken, seine Gedanken täglich von der Bibel erneuern lassen. Da kommt wahrscheinlich der bekannteste Vers aus dem Abschnitt, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. In ein paar Bibelübersetzungen steht, Jesus wird das Abendmahl feiern mit uns. Das Bild, das ich mitgenommen habe, heisst Licht der Welt. Es ist von William Holman Hunt. Und er hat 3 oder 4 Jahre daran gemalt. Und er selber sagt, nicht er hat das Motiv ausgesucht, sondern Jesus hat gesagt, er soll das malen. Also aus eigener Sicht. Und es ist ein spezielles Bild, das ich auch im Rahmen des Alpha-Life-Kurses kennengelernt habe. In der Vorbereitung des Alpha-Life-Kurses kommt das auch vor. Und das Geniale an diesem Bild ist, unsere Herzenstüre hat aussen keinen Griff, nur innen. Das ist dann auf der Präzisierung. Schau mal. Jesus klopft an unsere Herzenstüre. Aussen hat es keinen Griff. Jesus ist nicht wie ein Bulldozer, der einfach reinkommt. Back to me. Nein. Er tut um uns werben. Er tut um uns ringen. Dass wir ihn aufmachen. Wir müssen von innen selber auftun, wenn wir das wollen. Das ist recht ein bekanntes Bild, das eine Wirkung hatte, das viele Menschen auch inspiriert hat. Und ich finde es sehr ein treffendes Bild. Jesus lädt uns ein, dass wir ihn als persönlichen Herrn und Heiland in unser Leben aufnehmen und mit ihm eine persönliche Liebesbeziehung führen. Mit ihm den Obigmahl feiern, gemeinsam essen, trinken und Freude haben. In diesem Jahr gibt es auch etwas Neues, nämlich, dass wir auch gemäss Feierordnung sowohl am Karfreitag als auch am Ostersonntag werden zusammen das Obigmahl feiern und daran denken, dass Jesus tut, unsere Herzenstüren anklopfen. Jesus verspricht uns im Johannesevangelium: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Das sagt Jesus am Schluss von einer recht langen Rede, wo Jesus halt Johannesevangelium 13 bis 16 wird alles erklären. Und nachher ist das der Schlusssatz von dieser langen Rede. Das letzte Wort ist überwunden. Und ich würde es für mich immer so merken, anhand von meinen 5 Fingern, dass ich immer sage, dass ich nichts vergesse. Und zwar, Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung, hat er Teufel, Tod, Hölle, Welt und Sünde besiegt. Und wieso sage ich das so? Also Teufel ist ja klar, wie sagt Gott, Tod, dass er gestorben ist, dass wir einmal nicht sterben. Teufel, Tod, Hölle, die ewige Gottesferne, die Jesus für uns überwunden, dass wir ewig dürfen im Himmel sein. Teufel, Tod, Hölle, Welt. Welt bedeutet alles, was nicht an und für sich Sünd ist, wo aber kann zur Sünde werden und uns abhängig machen. Wie zum Beispiel Alkohol trinken, Fernsehen schauen oder eben auch das Gute kann uns ja auch abhängig machen. Das ist das Problem. Also das gehört zu der Welt, alles, was zu dieser Welt gehört, was eigentlich gut ist, aber was uns süchtig machen kann. So kann man das sagen, die Welt. Teufel, Tod, Hölle, Welt und Sünde. Dass Jesus uns unsere Schuld vergibt. Und Jesus hat das überwunden durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und durch das können auch wir zu Überwinderinnen und Überwinder werden. Und mit Hilfe von Jesus, Gebet, Bibel und Kirchengemeinde, Probleme und Widerstände in unserem Leben können überwinden. Das ist das, was Jesus sagt. Er sagt: Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Also wir können überwinden, wie Jesus zuerst überwunden hat. Er nimmt uns an der Hand, geht uns voran, zeigt uns den Weg. Und es ist doch mega schön, dass wir uns so vorfreuen auf den Himmel. Dass Jesus sagt, er regiert im Himmel und er macht den Platz für uns bereit und auch wir werden im Himmel Herrlichkeit und Ehre haben. Wir werden mit ihm auf seinem Thron von der Herrlichkeit sein. Die Schlusswort vom letzten Liebesbrief von Jesus lautet: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch das ist wieder humorvoll, weil ja die meisten Menschen Ohren haben. Aber, also, die meisten Menschen haben körperliche Ohren, aber die Frage ist, ob wir geistlich hören auf das, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, wir sollen genau anhören, was der Heilige Geist der Kirchengemeinde sagt. Jetzt geht es darum, dass wir unsere inneren Glaubensohren auf den Heiligen Geist ausrichten, den wir ja nicht sehen. Wenn wir die Bibel lesen oder eine Hörbibel hören, schaut der Heilige Geist in unser Leben hineinreden. Und im Gebet reden wir mit ihm. Jesus verfolgt mit seinem letzten Liebesbrief zwei Absichten. Erstens versichert er uns nochmal seine unerschütterliche Liebe. Zweitens wird er uns aufrütteln und legt seinen Finger in unsere Wundenpunkte hinein. Er macht uns nachdenklich, damit wir ehrlich auf unser Leben schauen. Sein Angebot, in unser Leben hineinzukommen, gilt auch für uns heute. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Amen.